Es war eine Meldung, die aufhorchen ließ. Zwei große Energieunternehmen, der französische Konzern Total Energie und der britische Konzern BP, könnten ein riesiges Offshore-Windkraftprojekt platzen lassen. Angeblich wollen beide Unternehmen Flächen, die sie dafür in der Nord- und Ostsee für Milliarden ersteigert haben, wieder loswerden. Windkraftbefürworter in Deutschland sprachen schon von einem energiepolitischen Drama, einem schweren Schlag, der Erfolg der deutschen Energiewende stünde damit auf dem Spiel. Inzwischen haben aber beide Konzerne derlei Ausstiegsabsichten dementiert. Allerdings bleiben Zweifel, vor allem mit Blick auf die Reaktion des Bundesverbandes Windenergie Offshore, BWO. Wir wollen darüber reden mit dem Unternehmer und Energieexperten Björn Peters. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Peters, zunächst mal, was sind das für Flächen, die Total Energy und BP da ersteigert haben? Wo liegen die, vor welcher Küste und was genau soll dort entstehen?
Also die Meere werden ja hauptsächlich für die Schifffahrt verwendet. Das heißt, man muss dann, wenn man dort Offshore-Windkraft haben will, schon mal die Flächen auch ein bisschen vorsortieren und bestimmte Schifffahrtswege halt frei halten. Das hat die Bundesrepublik schon vor vielen Jahren getan und hat dann bestimmte Flächen einfach in der Nordsee ausgeschrieben. Die müssen bestimmte Eigenschaften haben. Es darf also nicht zu große Wassertiefe herrschen und sie müssen einigermaßen noch erreichbar sein durch Stromanschlüsse. Und da sind eben Areale versteigert worden in den vergangenen Jahren, 2023 insbesondere, wo die große Überraschung war, dass die Bieter keinen Einspeisetarif brauchen, sondern eigentlich sogar Geld mitbringen und dem Staat sogar Geld geben für diese Flächen, weil sie sich offensichtlich erhofft haben, mit den Flächen relativ viel Geld zu verdienen.
Und ist denn seit der Ersteigerung der Flächen schon irgendwas passiert? Also wurde mit dem Projekt schon begonnen?
Dort wurde schon erheblich Geld rein investiert. Vor ein paar Wochen gab es ja auch die Meldung, dass die EnBW 1,2 Milliarden Euro abschreiben musste für Projekte, die an der Nordsee in der britischen Küste standen. Das heißt, die haben dort ganz massiv investiert, bevor sie gemerkt haben, nee, es rechnet sich vielleicht doch nicht.
Wenn man für die Flächen schon 8 Milliarden Euro zahlt, wie im Fall von Total Energy, dann muss das Geld ja auch irgendwie wieder reinkommen und nach Möglichkeit nicht nur die 8 Milliarden, sondern noch was obendrauf, damit sich das Ganze lohnt. Wie geht denn da die Rechnung?
Also Sie stellen da eine gewisse Anzahl von Offshore-Windanlagen hin, in der Regel also dann bei solchen Summen dann eher mehrere hundert, wo jede dann so 7 bis 10, 12 Megawatt Leistung hat. Die haben relativ hohe Volllaststunden oder rechnen sich die schönen vielleicht auch nur von angeblich über 4.000. In der Praxis werden so 3 bis 3.500 Volllaststunden erreicht. Also das mal die Kapazität des Parks und dann haben sie den Windertrag. Den können sie dann an der Strombörse verkaufen oder eben auch über langfristige Lieferverträge individuell ausgehandelt mit großen Stromverbrauchern. Und dadurch muss sich das wieder rechnen.
Wären denn diese Windräder, wenn sie denn gebaut werden, von Land aus zu sehen? Und wo wäre das dann zu sehen?
Das wäre dann womöglich von der dänischen Küste aus zu sehen, aber die sind dann doch einige zig Kilometer, wo dann die Erdrundung doch eine Rolle spielt. Also so viel sieht man von denen nicht. Die sind nicht so küstennah.
Ein Branchenkenner hat mir mal gesagt, Offshore-Windräder zu bauen, das ist so teuer, dass es sich nur lohnt, wenn es dauerhaft vom Steuerzahler subventioniert wird. Stimmt das? Wie sehen Sie das?
Ja, das hatte ich auch so in Erinnerung. Also ich war ja bis vor 10 Jahren Kraftwerksfinanzierer bei einer großen deutschen Finanzinstitution. Und damals haben wir gesagt, so das kostet ungefähr 5.000 Euro pro Kilowatt, das zu bauen. Und es ist überhaupt nicht einfach, das zu bauen. Man braucht eben Spezialschiffe. Man muss auf das richtige Wetter warten. Und deswegen war das ja so eine große Überraschung, als dann diese Auktionen gemacht worden sind, wo der Staat nicht nur kein Geld geben musste, sondern auch welches gekriegt hat für die Lizenzen. Und ich habe damals Kontakt gehabt mit einem, der dort gearbeitet hat und gefragt nochmal, wie habt ihr das denn eigentlich gerechnet? Und dann hat er gesagt, ja, die Basis waren Monatsmittelwerte, da haben wir sehr gute Prognosen und haben so das Gefühl, dass die Strompreise im Mittel deutlich steigen werden und entsprechend holen wir das Geld auch wieder rein. Und letztlich ist es auch nicht so ganz verkehrt. Also die durchschnittlichen Börsenpreise in Deutschland sind heute bei rund 100 Euro. Nur wenn die Offshore-Windanlagen liefern, dann eben, weil das Wetter gerade danach ist, dass eben der Wind bläst und dann bläst er natürlich auch an Land und die küstennahen Anlagen werden für einen Bruchteil gebaut, ungefähr 1000 Euro pro Kilowatt und liefern eben zu genau denselben Stunden, in denen auch die Offshore-Windanlagen liefern. Und das bedeutet, dass dann in diesen Zeiten, wo der Wind weht, das Angebot an Strom generell gut ist. Und Preise sind ja bekanntlich Knappheitssignale. Also hohe Preise bedeuten hohe Knappheit, niedrige Preise niedrige Knappheit. Und die Preise, die Windmüller im Durchschnitt erlösen können, die sinken ganz deutlich unter den Durchschnitt, weil sie eben zu den Zeiten, wo sie am besten liefern, alle anderen auch liefern können. Sehr häufig hatten wir schon Situationen, wo die Strombörse negative Preise angezeigt hat. Also wo man nicht nur nichts gekriegt hat für den Strom, sondern sogar noch Geld mitbringen musste. Und diese Rechnung, die war in meinen Augen völlig vorhersehbar. Also ich denke über solche Dinge damals als Kraftwerksfinanzierer seit 15 Jahren nach. Aber bei den Herrschaften war das offensichtlich noch nicht so ganz durchgedrungen. Mich wundert es jetzt nicht, dass die jetzt irgendwann mal diesen Projekten den Stecker ziehen.
Das heißt also, Windkraftanlagen offshore und Windkraftanlagen an Land machen sich dann künftig gegenseitig Konkurrenz. Denken Sie, dass diese Erkenntnis auch hinter den Gerüchten stehen könnte, dass eben BP und Total Energy jetzt da aussteigen wollen?
Also, dass sich das Preisniveau eben anders entwickelt als in diesen Monatsprognosen, ist keine Überraschung, aber das war eben schon mal eines der Themen. Jeder Vorgang, den Sie dort vor Ort machen, der benötigt natürlich Energie und deswegen ist Energie ein sehr großer, wichtiger Faktor. Auch Arbeitskosten sind gestiegen, Kosten insgesamt sind stark gestiegen. Es wurde auch genannt Lieferschwierigkeiten irgendwo, das halte ich jetzt für nicht so plausibel. Weil jedes Projekt, das jetzt abgesagt wird, und das ist ja nicht das erste, gibt natürlich auch Kapazitäten dann in diesen Markt zurück. Was natürlich auch eine Rolle spielen wird, ist, dass die Kapitalkosten gestiegen sind. Die Zinsen sind nun mal höher als noch vor 3-4 Jahren. Und was Sie vorhin erwähnt haben, dass der Bundesverband Windenergie jetzt nachverhandeln will, eben doch Subventionen haben will, für Strom, der dann allerdings leider wertlos ist, das passt ja sehr in die politische Linie des Bundesverband Windenergie.
Das heißt, Sie glauben nicht an einen Zufall, dass der Bundesverband ausgerechnet jetzt da neue Regeln aushandeln möchte?
Nein, das ist betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, muss man dazu sagen. Man muss eigentlich als Bürger sehr aufpassen hier, weil die Energie, die jetzt zusätzlich produziert würde durch solche Windparks, fällt immer dann zu Zeiten an, wenn wir schon zu viel Energie im Netz haben. Diese zusätzliche Energie wird also zunehmend wertlos. Seit schon über 100 Jahren ist es bekannt, ein Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Also wenn Sie das erste Auto im Haushalt haben, dann hat das eine transformationale Bedeutung. Ihr Leben ändert sich dadurch. Wenn Sie aber beim vierten Auto angelangt sind, dann hat dieses Auto natürlich nur noch einen sehr geringen Grenznutzen. Und genau dasselbe passiert auch mit der Windenergie, genauso auch mit der Solarenergie. Die produzieren immer zu den gleichen Zeiten jeweils und erzeugen damit einen Überfluss, der das Preisgefüge kaputt macht in diesen Zeiten. Und es ist halt sehr ärgerlich, zu ihren besten Produktionsstunden erzielen sie die niedrigsten Preise und das belastet das Ergebnis ganz erheblich. Also insofern die Politik ein bisschen neu denken, also der unkontrollierte, ungezügelte weitere Ausbau von wetterabhängigen Stromproduzenten ist definitiv ein falscher Weg, den wir so schnell wie möglich stoppen sollten.
Halten Sie nun die Möglichkeit, dass sowohl BP als auch Total Energy aus diesen Windkraft-Offshore-Projekten aussteigen, für wahrscheinlich oder nicht?
Würde ich diese Gesellschaften zu beraten haben, würde ich ihnen genau das sehr stark anraten, dass sie also wirklich aus den Projekten aussteigen, bevor es zu spät ist.
In den ersten Berichten über diese Ausstiegspläne hieß es ja, innerhalb des Bundesverbandes hätte Total Energy diese Flächen direkt angeboten, anderen Windkraftunternehmen. Die hätten aber abgelehnt. Also das war schon ziemlich konkret, was da stand. Warum dementieren dann die beiden Konzerne jetzt Ausstiegsabsichten?
Es ist natürlich politisch nicht opportun, Kritik an der Energiewende aufkommen zu lassen. Und gerade ist für die Top-Manager dort auch schwierig zu sagen, sorry, wir haben uns geirrt. 6 Milliarden später sozusagen an Ausgaben, das überlebt nicht jeder Top-Manager. Also da wird man schon auch hinterfragt. Und deswegen haben die natürlich ein Interesse daran, das irgendwie zu kamuflieren und das irgendwie zu überleben. Jetzt sind es natürlich Beträge, die für Sie und mich sehr groß sind, aber für so Großkonzerne sind die tatsächlich verschmerzbar. Aber trotzdem, also wenn Sie mal mehrere Milliarden in den Sand gesetzt haben, ist das kein Ruhmesblatt in Ihrem Lebenslauf.
Angenommen, das Dementi löst sich in Luft auf und die beiden Konzerne wollen tatsächlich ihre Flächen abgeben. Können Sie denn das überhaupt? Wie ist denn das geregelt? Da gibt es ja ein eigenes Gesetz für die Windkraft auf See.
Also ganz einfach ist es nicht, aus diesen Projekten herauszukommen. Man übernimmt da schon eine bindende Verpflichtung. Das heißt, die müssen jetzt ganz bescheiden bitten, ob die Bundesrepublik ihnen da entgegenkommt. Die Verträge sind nicht öffentlich bekannt. Da werden schon auch entsprechende Pönalen drinstehen.
Das heißt, das Windenergie-auf-See-Gesetz scheint nicht so vorteilhaft für die Konzerne formuliert zu sein.
Soweit würde ich nicht gehen. Die Gesetzgebung im Bereich Energie ist eigentlich sehr stark danach ausgerichtet, was die Profitinteressen der jeweiligen Wind- und Solarbranche anbetrifft. Aber vielleicht haben Sie sich hier einfach tatsächlich verkalkuliert. Sie haben mit 0 Euro angeboten. Das heißt, dass Sie keine staatliche Unterstützung brauchen für die produzierte Energie und haben einfach gedacht, Sie können sich am Markt refinanzieren. Aber die Marktdynamik haben Sie einfach nicht rechtzeitig erkannt. Und jetzt, wo Sie sie vielleicht erkennen, ist es vielleicht jetzt einfach zu spät. Die ENBW hat diese Projekte auch schon abgeschrieben. Also da wird es schon auch Zumutbarkeitsklauseln geben. Aber da ist eben sehr viel Geld schon vernichtet worden. Und das wird auch bei weiteren Projekten, auch im Bereich Speicher und Wasserstoff und. Überall sind ja Industriebetriebe genötigt worden, dort groß zu investieren. Und da wird es noch sehr viel Aufwachen geben und ein böses Erwachen vor allem, weil da eben eine ganze Generation von Managern desaströse Entscheidungen getroffen haben.
Angenommen, die Offshore-Projekte der beiden Konzerne BP und TotalEnergie platzen wirklich. Wie bedeutsam wäre das für die ganze Energiewendepolitik in Deutschland?
Ich weiß nicht, ob es noch weiterer Stolpersteine braucht. Wir wissen heute, dass diese Energiepolitik für erhebliche Zusatzbelastungen der Industrie und der Verbraucher geführt hat. Ich habe selber mal ausgerechnet, in meinem Buch im Übrigen, das ich letztes Jahr veröffentlicht habe, dass es ungefähr 120 Milliarden Euro an Energiewendekosten damals waren. Und diese steigen ja noch. Also man behauptet jetzt, wegen des weiteren Zubaus der wetterabhängigen Energien muss man ja ganz mächtig 635 Milliarden, war glaube ich die Zahl, Euro in die Netze investieren. Und das sind alles Investitionen, die so nicht nötig wären, wenn man auf diesen Ausbau verzichten würde. Und dass der Ausbau keinen Nutzen mehr bringt, spricht sich jetzt so langsam rum. Es kursieren Grafiken, dass Deutschland in den letzten 4-5 Jahren ungefähr 30% die Kapazität von Wind- und Solarenergie ausgeweitet hat, aber der Ertrag tatsächlich sinkt. Und das ist eben auch ein Warnzeichen für alle Investoren, dass es vielleicht diese Hoffnungen, die sie hatten, mal in diese Branche, dass sie sich womöglich halt doch nicht erfüllen. Aber gerade aus politischer Sicht ist es eben besonders fatal, weil die ganze Debatte bisher darum gekreist ist, wie teuer die produzierte Energie ist. Aber das Einzige, was volkswirtschaftlich wirklich relevant ist, das sind die Kosten des Energieverbrauchs. Und da haben wir noch etliches dazuzulernen. Das wird aber ein längerer Prozess sein, aber ich denke, dass sich mittlerweile es sich einfach nicht mehr über Monate und Jahre aufrechterhalten lässt, was wir bisher gemacht haben.
Über die Schwierigkeiten, die Offshore-Windkraftprojekte mit sich bringen und mögliche Ausstiegspläne zweier großer Konzerne, sprach ich mit dem Unternehmer und Energieexperten Dr. Björn Peters. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Arndt.